Samstags-Uni im Wintersemester 2011-2012 zum Thema Generationengerechtigkeit und demografischer Wandel. 9. Vortrag, Professor Dr. Med. Michael Hüll, Halten und gehalten werden, Menschen mit Demenz und pflegende Angehörige.
Ja, vielen Dank, Herr Müller, meine Damen und Herren. Es sind tatsächlich noch vereinzelt Sitzplätze da, wenn Sie herunterkommen möchten. Mein Vortrag wird Ihnen nicht so viel Statistiken zeigen, auch nicht so viel auf die wirtschaftliche Seite des Alterns eingehen, obwohl zum Beispiel in Japan eine Gesellschaft, die sich jetzt die Gesellschaft des langen Lebens auch gerne nennt, ein ganz großer Teil des Wirtschaftsministeriums dafür abgestellt ist, die wirtschaftlichen Einflüsse des Alterns auf die Gesellschaft zu untersuchen und dort auch sehr viele positive Effekte feststellen. Ich möchte aber mehr mit meinem Titel Halten und gehalten werden auf die mehr persönlichen Aspekte, das mehr persönliche Erleben der häufigsten und doch auch mit einschränkendsten Erkrankung im Alter der Demenz eingehen. Was Sie hier sehen, ist eine Darstellung der Stufenalter des Menschen. Diese Darstellung hätten Sie genauso gut schon vor 2000 Jahren aus den Schriften der griechischen Philosophen entwickeln können. Auch damals war die Vorstellung, dass der Mensch, nachdem er hier seine Kindheit hatte, als Jüngling, Jugend, mit 50 Jahren den Höhepunkt seiner Lebenskurve erreicht, den Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Es ist vielleicht überraschend, wenn man sich überlegt, dass in dieser Zeit vor 2000 Jahren vielleicht 5% der Bevölkerung überhaupt nur dieses Alter erreichten. Aber trotzdem war die Vorstellung schon gewesen, der Höhepunkt der Lebenskraft ist im 50. Alter erreicht. Sie sehen hier, im 60. Alter wurde damals angenommen, geht es langsam darum, sich mehr mit Altersthemen zu beschaffen. Da steht 40 Jahre wohlgetan, 50 Jahre Stillstand, 60 Jahre geht's Altern an, 70 Jahre ein Greis, 80 Jahre weiß. Das waren die Vorstellungen, die man schon vor mehr als 2000 Jahren von dem Altersbogen hatte. Aber es geht auch weiter, und da steht 90 Jahre ein Kinderspott. Was damit gemeint war, war, dass man auch im Altertum schon wusste, dass im Alter bei einem Teil der Menschen die geistige Leistungsfähigkeit nachlässt, was aber nicht die Regel ist, sondern die Folge einer Erkrankung, die aber leider, wie wir später sehen werden, im Alter von 90 Jahren ungefähr 50% der Menschen betrifft, die dieses Alter erreichen werden. Sie sehen hier, warum das heute uns mehr vor Augen geführt wird. Das ist eine Darstellung über die sogenannte fernere Lebenserwartung. Das heißt, über die Anzahl der Jahre, die Sie noch statistisch zu erwarten haben, dass Sie leben werden, wenn Sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Und hier unten ist dargestellt die Kurve, in welchem Lebensalter Sie noch statistisch die Wahrscheinlichkeit haben, 10 Jahre zu leben. Die Abbildungen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, ist eine Abbildung von 1900 gewesen. Diese Zeichnung, die Sie hier gesehen haben. Und diese Abbildung von 1900, ungefähr auch Zeiteinführung der Rente, damals war auch 5% der Bevölkerung, erreichte nur das 65. Lebensjahr. Es war mit einer Überlegung, wo setzen wir das Rentenalter fest? 5% der Bevölkerung, das war die Überlegung. Heutzutage, haben Sie in anderen Vorlesungen der Reihe schon gehört, erreicht gut 20% der Bevölkerung dieses Alter erreicht bereits schon. Also Sie sehen hier, wann kann ich davon ausgehen, noch 10 Jahre Lebenserwartung zu haben? Und da waren Sie im 1950, wenn Sie 70 Jahre alt waren, hatten Sie statistisch gesehen noch 10 Jahre Lebenserwartung. Heute ist es so, wenn Sie fast 80 sind, haben Sie statistisch gesehen noch 10 Jahre Lebenserwartung. Das heißt, Die Lebenserwartung ist in den letzten 50 Jahren auch besonders im hohen Alter gestiegen. Und Sie sehen oben dargestellt die Kurve, zu welchem Zeitpunkt Sie noch eine Lebenserwartung von 5 Jahren haben. Und da sehen Sie, dass Sie im 90. Lebensjahr praktisch statistisch noch die Lebenserwartung von 5 weiteren Jahren haben. Das sehen Sie auch wieder gespiegelt an dieser Kurve, wo dargestellt ist, wie viele Schweden denn den 100. Geburtstag feiern konnten. Und Sie sehen hier, dass 1950 das fast kaum stattfand und dann in den nächsten 50 Jahren hochging, sodass in den letzten Jahren weit über 1400 Schweden ihren 100. Geburtstag feiern konnten. Für die Japaner ist das dargestellt an dem 105. Geburtstag und Sie sehen auch, wie diese Kurve einen ganz steilen Aufschwung nimmt. Ich will noch mal ganz kurz vorstellen, dass diese Entwicklung nichts Überraschendes war. Es war überhaupt nichts Überraschendes. Es ist nicht über Nacht geschehen, es ist kein Tsunami, es ist keine Änderung. Die Lebenserwartung ist die letzten 200 Jahre fast kontinuierlich in dieser Art und Weise gestiegen. Es ist auch gar nicht so sehr der Anteil der modernen Medizin der letzten 30 Jahre, muss man sagen. Und das Land Baden-Württemberg hat sich darauf auch eingerichtet mit dem Geriatriekonzept. Und ich darf hier zu Ihnen sprechen als der Leiter des Zentrums für Geriatrie und Gerontologie in Freiburg, was an der Uniklinik angesiedelt ist und gerade aus diesen Überlegungen auch mit gegründet wurde. Und Sie sehen, dass dieses Geriatriekonzept schon vorsah, landesdeckend praktisch auch Schwerpunkte einzuführen, die sich damit beschäftigen, was wird sich denn ändern durch diese Veränderungen in der Demografie. Nochmal zurück zu diesen Stufenaltern des Menschen. Und so wie schon seit Jahrtausenden klar ist, dass auf den Mensch die Aufgabe zukommt, im 20., hier im 30. Lebensjahr eine Familie vielleicht zu versorgen, Kinder zu versorgen, also für Abhängige und Hilfsbedürftige da zu sein, so wird es mehr und mehr zur Regel, dass man im 70., 80. Lebensjahr Angehörige hat, die selber hilfsbedürftig oder auch pflegebedürftig werden. Und einer der Hauptgründe dafür sind, wie hier auch schon beschrieben mit 90 Jahren ein Kinderspott, sind Demenzerkrankungen mit dabei. Und die Demenz zeichnet sich aus durch ein Nachlassen der Merkfähigkeit und weiterer geistiger Leistungen. Und dadurch entsteht die Hilfsbedürftigkeit. Und die Demenz ist keine natürliche Folge des Alterns, sondern Folge einer Demenzerkrankung. Das ist etwas, was, denke ich, ganz wichtig ist. Auch wenn diese Erkrankung häufig ist, ist es eine Erkrankung und der gesunde 90-Jährige ist nicht dement. Ja? Es ist nicht so, dass das Alter schicksalhaft dazu führt, dass die geistige Leistungsfähigkeit nachlässt und eine Hilfsbedürftigkeit auftritt. Das ist uns klar vor Augen und ich sehe ungefähr ein Viertel der Patienten mit geistigen Leistungsstörungen, die jünger sind als 65 Jahre. Da ist es uns klar vor Augen, dass dies eine Erkrankung ist. Das würden wir nicht erwarten, dass im 60. Lebensjahr jemand diese Schwierigkeiten entwickelt. Aber wir sind immer noch gewohnt, im 80. Lebensjahr das doch als eine natürliche Folge des Alterns hinzunehmen. Sie sehen hier nochmal dargestellt die Entwicklung der Häufigkeit von Demenzerkrankungen in Abhängigkeit des Alters. Und im 75. Lebensjahr liegt das Risiko bei 5% und es verdoppelt sich alle 5 Jahre. Also im 80. Lebensjahr liegt es bei 10%, im 85. Lebensjahr liegt es bei 20%. Die Entwicklung hier wissen wir nicht so gut, wie wird es da weitergehen. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen mit 150-100-Jährigen. Dort fanden sich nicht so viele Demenzerkrankungen, wie man erwartet hat. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass das wirklich eine Auslese ist aus der Bevölkerung, wer dieses Alter erreicht. Und das führt dazu, dass in Deutschland die Anzahl der Erkrankten deutlich zunehmen wird. Wir haben jetzt 2012 ungefähr 1,2 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung und diese Anzahl wird zum Jahre 2030 sich fast verdoppeln. Das liegt aber nicht daran, dass das Risiko im Alter größer geworden ist, sondern es liegt daran, dass jetzt Bevölkerungsgruppen in dieses Risikoalter auch kommen werden. Es gab eine große Umfrage von der Harvard School of Public Health im Februar diesen Jahres in verschiedenen Ländern und da wurde gefragt, kennen Sie jemanden mit einer Demenzerkrankung? Und deswegen kann ich mir auch, glaube ich, Schilderungen zu Krankheitssymptomen sparen, weil in Deutschland 73% der Befragten, und das ging quer durch alle Altersgruppen, sagten, ja, ich kenne irgendjemanden in meiner Umgebung, der eine Demenzerkrankung hat. Und 34 der Befragten sagten, ich kenne jemanden sogar aus dem familiären Umfeld, der so eine Erkrankung hat. Also Demenzerkrankungen sind präsent. Wenn man die Frage stellt, versorgen Sie denn jemanden mit einer Demenzerkrankung? Das heißt nicht, dass man im gemeinsamen Haushalt lebt, aber dass man vielleicht jemanden halt regelmäßig besucht, Einkäufe für ihn miterledigt und andere Sachen, dann sind 10% der Bevölkerung in Deutschland mit Versorgungsleistungen bei Menschen mit einer Demenz eingebunden. Aber Demenz ist nicht nur Gedächtnisstörung, ist nicht nur ein Verlust der Merkfähigkeit, sondern Demenz hat auch noch andere Symptome, die manchmal schwierig sind einzuordnen und die besonders bei einer fehlenden Diagnosestellung oft zu starken Irritationen führen. Demenzen können zum Beispiel zu Aggressionen auch führen, zu einem Herumirren, zu einer Agitiertheit, zu einer verstärkten Nervosität oder aber auch zu einer Paranoia, also zu Vorstellungen zum Beispiel, bestohlen zu sein, jemand möchte etwas Böses machen, fremde Leute dringen in die Wohnung ein und ähnliches. Und diese bunten Symptome, die hier dargestellt sind, ja, von sozialer Rückzug über Angst bis zu Halluzinationen, sind für die Umwelt manchmal und auch die Angehörigen schwer einzuordnen und auf den Nenner zu bringen, dass eine Demenzerkrankung vorliegt. Und in der Situation ist es auch schon wichtig, dass man feststellt, dass da eine Krankheit eine Ursache ist, weil es sonst oft zu Spannungen kommt, wenn zum Beispiel Jahrestage vergessen werden oder Angehörige beschuldet werden, irgendetwas aus dem Keller gestohlen zu haben, was gar nicht der Fall ist. Wir wissen heute, dass in Deutschland trotz der guten Infrastruktur, die wir haben, trotz der guten Methoden, Diagnose zu stellen, es ungefähr 2 Jahre dauert von den ersten Symptomen, von den ersten eindeutigen Symptomen, bis eine Diagnosestellung erfolgt. Prinzip ist bei wirklich klaren Merkfähigkeitsstörungen heutzutage eine sichere Diagnosestellung möglich. Meistens erfolgt die Diagnosestellung, wenn der Patient selber schon gar nicht mehr in der Lage ist, alleine die Wohnung zu verlassen. Eine Situation, wo man sagen kann, dass viele in der Umgebung eigentlich schon gesagt haben, du, ist dann irgendetwas mit der geistigen Leistungsfähigkeit? Die Frage ist, warum erfolgt das so spät? Und da gibt es auch eine interessante Frage dran in diesem großen Befragung der Harvard School auch hier in Deutschland, nämlich die Frage, möchten Sie, dass ein Arzt Ihrem Familienangehörigen sagt, dass er an einer Alzheimer-Demenz leidet? Also die Frage, inwieweit die Familie jemanden vielleicht davor in Anführungsgründen, aus welchen Gründen auch immer, schützen möchte, dass so eine Diagnose gestellt wird. Und da sieht man, dass in Deutschland immerhin 9% sind, nee, das würde ich nicht wollen, dass da ein Arzt dieses Wort meinem Angehörigen gegenüber in den Mund nimmt. In Spanien sogar 13%. Das ist ein Ergebnis, wie wir es in Deutschland mit der Frage, möchten Sie, dass der Arzt Ihrem Angehörigen die Diagnose einer Krebserkrankung erläutert, vor 50 Jahren ungefähr auch gesehen hätten. Es ist eine Art Scheu, eine Art Stigma, die damit verbunden ist, eine Art Befürchtung, dadurch vielleicht einen Schaden auszulösen. Aber ich erlebe es immer wieder, dass eigentlich es eher eine gewisse Erleichterung ist, wenn man klar die Sache benennen kann und feststellen kann, was macht denn diese Schwierigkeiten im Zusammenleben auch einfach. Es ist so umgekehrt, das gibt eine große Befragung für Angehörige von Alzheimer-Erkrankungen, die befragt wurden, falls sie selber im weiteren Altern eine Demenzerkrankung entwickeln würden, würden sie es denn selber gerne wissen? Sollte es ihnen gesagt werden? Was meinen Sie, ist die Antwort? Ja. Ich sehe ein Nicken. Ja. 90% sagen, wenn es mich selber betrifft, ich wüsste es schon gerne. Ich würde mich gern drauf ein bisschen einrichten und dies und das. Vielleicht auch noch Vorsorge treffen und so weiter. Und da ist natürlich schon die Frage, ob man denn sozusagen dem Betroffenen selber es wirklich vorenthalten kann. Es geht nicht darum, dass man deswegen tagtäglich über Diagnosen spricht. Das macht auch ein Mensch mit einer Krebserkrankung nicht. Er spricht nicht tagtäglich über seine Diagnose, aber dass man zumindest es einmal thematisiert hat, es einmal klargestellt hat, dass da solche Schwierigkeiten einfach da sind. Also Demenzerkrankungen werden noch stigmatisiert, auch von Ärzten. Es gibt eine Untersuchung. Was fällt Ihnen leichter, eine Krebserkrankung, die Diagnose mitzuteilen oder eine Demenzerkrankung? Es gibt Ärzte, die sagen, da kann ich leichter über eine Krebserkrankung sprechen. Es liegt damit auch daran, dass wir bei Krebserkrankungen zumindest eine Vorstellung haben, dass wir bestimmte Hilfsmittel einsetzen können, bestimmte Therapien einsetzen können, obwohl wir auch von deren Beschränktheit sehr gut wissen, wogegen die Therapiemöglichkeiten bei Demenzerkrankungen doch noch verbesserungswürdig sind. Sie sehen aber auch, dass dort viel Forschung unterwegs ist. Hier ist mal dargestellt, wie viele randomisierte Studien stattfinden, also wie viele Untersuchungen stattfinden, dass wir neue Medikamente entwickeln, neue Herangehensweise haben. Und Sie sehen, dass 1980 hier ungefähr höchstens 20 Studien in dem Bereich überhaupt liefen, in dem ganzen Jahrzehnt. Wenn Sie dagegen angucken würden, Krebserkrankungen, Bluthochdruck und andere, die wären turmhoch sozusagen größer gewesen. Und Sie sehen, dass wir eigentlich erst relativ spät angefangen haben, solche Untersuchungen zu beginnen. Und im Jahr 2000 bis 2010 sind insgesamt 800 Studien durchgeführt und veröffentlicht worden. Das heißt, wir haben einen enormen Wissenszuwachs in dieser Zeit und natürlich auch die Hoffnung, dass irgendetwas zum Nutzen der Betroffenen, aber auch der Angehörigen in den nächsten Jahren zur Verfügung sein wird. Wie sich die Demenzerkrankung entwickelt, hängt von vielen Faktoren ab, die hier dargestellt sind in einem Beitrag von Kurz und Wils im Nervenarzt 2011. Und da gibt es zum einen gerade in dem Zusammenspiel mit den Angehörigen Kontextfaktoren. Zum Beispiel das Alter und das Geschlecht des Erkrankten, aber auch des Pflegenden. Der Gesundheitszustand, der allgemeine Gesundheitszustand, sowohl des Erkrankten auch als des Pflegenden. Man darf nicht vergessen, wenn die Pflege von Ehepartnern durchgeführt wird, dass die Ehepartner auch im Schnitt in derselben Altersgruppe sind und aus anderen Gründen mit der Hüfte, mit den Herzen, mit den Augen auch Schwierigkeiten entwickelt haben. Das Generationenverhältnis ist wichtig. Sind es die eigenen Kinder, sind es die Schwiegerkinder? Es gibt andere Schwierigkeiten, die da auftreten. Sind es, ich werde Ihnen nachher auch noch etwas dazu zeigen, die Wohnsituation. Also lebt jemand mit im Haushalt, lebt jemand mit in derselben Ortsviertel oder leben die Angehörigen 200 Kilometer entfernt? und andere Bereiche. Ich möchte darauf auch eingehen, dass mit der Erkrankung ein Wandel der Beziehung auch stattfindet, nämlich der Verlust etwas der Gegenseitigkeit. Normalerweise sind Beziehungen ja dadurch ausgeprägt, dass ein Geben und Nehmen herrscht. Und das ist etwas einseitiger dann gestaltet bei einer Demenzerkrankung, obwohl Demenzerkrankte auch vieles geben können. Es gibt Kollisionen mit anderen Aufgaben, wenn Kinder ihre Eltern pflegen, selber aber auch noch in der Aufgabe sind, ihre eigenen Kinder zu erziehen oder Berufstätigkeit nachzugehen. Sie sehen hier kurz mal angeworfen ein Zitat aus Arno Geiger, der alte König in seinem Exil. Das ist ein Buch, was herausgekommen wird, wo Herr Geiger beschreibt, wie er damit umgeht, dass sein Vater eine Demenz entwickelt hat. Und er hat dargestellt, warum das so schwierig ist. Und ich lese mal das Zitat auch vor. Weil man als Kind seine Eltern für stark hält und glaubt, dass sie den Zumutungen des Lebens standhaft entgegentreten, sieht man ihnen die allmählich sichtbar werdenden Schwächen sehr viel schwerer nach als anderen Menschen. Sieht man immer wieder, wenn die Kinder praktisch Aufgaben übernehmen, dass sie sagen, ja, das müsste doch eigentlich klappen, wogegen sie sagen würden, bei dem Nachbarn, der genauso alt ist, na, dass das nicht klappt, das kann ich verstehen. Es ist schwierig, das zu akzeptieren, dass die Menschen, die wir als besonders stark erlebt haben, plötzlich Schwächen zeigen. Was das Buch beschreibt, ist eher eine doch gelungene Wandlung darin an der Aufgabe. Sie kennen aber auch andere Bücher. Sie kennen vielleicht das Buch von Tilman Jens, Demenz, der sich dann auch genötigt sah, ein Buch hinterher zu schreiben, Vatermord, wo man sagen kann, doch wie Konflikte, die nie bewältigt worden sind, auch in dem Bereich noch das weitere, die weitere Beziehung belasten und erschweren können. Ganz klar. Alter und Geschlecht und Generationenverhältnis spielen eine Rolle bei dem Umgang zwischen Menschen mit Demenz und ihren pflegenden Angehörigen. Leipold hat in einer Untersuchung 2006 mal erhoben, bei fast 900 Pflegenden in Deutschland, wie ist denn so das Persönlichkeitsverhältnis, das Verwandtschaftsverhältnis in der Pflege. Und Sie sehen hier, dass ungefähr ein Viertel der Pflegenden bei Demenzerkrankungen Ehefrauen sind. Es ist etwas weniger Ehemänner. Das liegt aber auch daran, dass wir eine etwas höhere Sterblichkeit haben von Männern in dem Alter. Dann sehen Sie die Töchter. Die Töchter, die mehr als ein Drittel der Pflege übernehmen. Es gibt eine Untersuchung, da fragt man in Krankenhäusern so, oder wenn die Geschlechtsbestimmung in der Schwangerschaft gemacht wird, was hätten Sie denn gerne? Was wünschen sich heute angehende Eltern? Töchter. Töchter werden als stärker erlebt. Sie können sowohl beruflich erfolgreich sein, als auch die Pflege übernehmen, als auch die nächste Generation wieder mit in den eigenen Haushalt bringen. Also Töchter übernehmen auch tatsächlich die Pflege. Sie sehen hier die Söhne. Das sind die Söhne, die die Pflege übernehmen. Das liegt nicht an differenzieller Häufigkeit von Töchtern oder Söhnen. Sie sind weniger vertreten als die Schwiegertöchter. Und dann sehen Sie andere, das sind teilweise Geschwister, andere Familienverhältnisse. Also die Pflege ist nicht nur im Wortstamm weiblich, sondern es wird tatsächlich auch von den Frauen zum Großteil gestemmt. Und da gibt es eine Untersuchung darüber, findet ein Persönlichkeitswachstum bei pflegenden Angehörigen statt. Es gibt sehr gute Beobachtungen, dass zum Beispiel ein Persönlichkeitswachstum stattfindet bei eigener schwerer Erkrankung, ja, oder Behinderung. Dass Menschen, die in der Mobilität nachlassen, plötzlich andere Qualitäten auch mitentwickeln. Und was man da gesehen hat, ist, dass es dieses Wachstum auch gibt. Menschen wachsen an der Aufgabe, fühlen sich auch bereichert dadurch zum Teil. Aber was die Schwierigkeit ist, an der Aufgabe zu wachsen, ist, Wenn mangelndes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten da sind, und es liegt meistens daran an mangelnder Information und auch ein überhöhter Anspruch, alles alleine meistern zu können. Das sind die zwei großen Schwierigkeiten, die es gibt. Deshalb auch im Weiteren mein Plädoyer, man muss das Hilfsnetz möglichst groß spannen. Die Vorstellung zu sagen, naja, es gibt drei Kinder und die eine Tochter, die wird das machen, das funktioniert so nicht. Da sind die anderen schon auch mit gefragt. Wohnsituation. Sie sehen hier Beschreibungen der Belastungen von pflegenden Angehörigen aufgeteilt nach der Wohnsituation der Betroffenen. Und zwar wurden untersucht, wenn die Betroffenen mit einer Demenzerkrankung bei den Pflegenden gewohnt haben oder in räumlicher Nähe dazu gewohnt haben, wenn sie in einem Pflegeheim stationär versorgt wurden oder ob sie in Pflege- oder Wohngruppen versorgt wurden. Das Wohngruppen-Konzept für Demenzerkrankte ist extrem stark steigend. In Berlin gibt es, glaube ich schon fast an die 100 Wohngruppen mittlerweile. Also es ist eine Alternative auch zu den Pflegeheimen. Und jetzt sehen Sie, was für Belastungen geklagt werden von pflegenden Angehörigen. Zum Beispiel das Gefühl, vom Leben ausgeschlossen zu sein. Das sind hauptsächlich die Menschen, die Tag und Nacht das Gefühl haben, nicht mehr rausgehen zu können. Das ist natürlich bei den Wohnformen, wo auch eine andere Versorgung da ist, nicht so stark. Aber auch zum Beispiel das Gefühl, durch die Pflege körperlich erschöpft zu sein, ist nicht ganz weggenommen. Dadurch, dass der Patient oder der Betroffene, der Mensch mit Demenz, jetzt in einer stationären Pflegeeinrichtung ist oder in einer Wohngruppe ist. Man muss allerdings sagen, dass ganz deutlich es zeigt, es gibt eine Entlastung dazu durch diese Möglichkeiten, aber es ist vergleichbaren Gruppen. Diese Patienten hier waren natürlich von Natur aus leichter betroffen als diese Patienten, die hier waren oder vielleicht auch hier waren. Also es ist keine Studie, die das sozusagen aufgeteilt hat, untersucht hat, aber es ist ganz klar, dass Wohngruppen einen deutlich positiven Effekt ausüben. Und ich denke, das ist ein ganz interessantes Konzept, wie, wenn die Pflege in den eigenen vier Wänden nicht möglich ist, wie man dann die Betreuung auch anders mit organisieren kann. Und dass es leider nicht immer in den eigenen Wänden möglich ist, zeigt dieses Bild aus dem Barmer Pflegereport 2010. Da wurde geschaut, getrennt nach Menschen mit Demenz oder ohne Demenz, die eine Pflegeeinstufung bekommen haben, welche Pflegekonzept sie hatten. Und Sie sehen hier, dass bei der ersten Pflegeeinstufung schon 35% der Menschen mit einer Demenz in einer stationären Pflege waren. Das liegt aber auch daran mit, dass Menschen mit einer Demenz relativ spät überhaupt eine Pflegeeinstufung gemacht wurde. Häufig war es so, dass erst wenn ein Pflegeheim unumgänglich wurde, eine Pflegeeinstufung gemacht wurde und sozusagen dann die Einstufung sofort von 0 auf 3 erfolgte. Ja? Aber Sie sehen trotzdem, es bleibt gleich hoch. Ein Drittel der Menschen mit einer Pflegeeinstufung und einer Demenzerkrankung leben in Pflegeheimen. Und hier sieht man, dass im Verlauf der Erkrankung, also nach 12 Monaten nach Beginn einer Pflegeeinstufung, viele Menschen hier aus der ambulanten Pflege herausfallen und in die stationäre Pflege übergehen. Trotzdem ist es so, dass im Verlauf der Demenzerkrankung, die ja kein Sprint ist, das ist kein Kurzstreckenverlauf. Wenn wir heute mit unseren Möglichkeiten relativ früh die Diagnose stellen, dann verlaufen Demenzerkrankungen zwischen 6 und 10 Jahren. Es liegt daran auch, wie alt jemand ist. Und von diesem ganzen Zeitraum sind die Patienten meistens nur das letzte Jahr in einer stationären Pflege. Also es ist doch so, dass ein Großteil zu Hause bewältigt wird unter viel Aufwand, dass es aber im Verlauf, gerade wenn dann eine Pflegeeinstufung notwendig wird, es doch relativ rasch zu einer zunehmenden Einschränkung und zu einer vollstationären Versorgung kommt. Ich habe Ihnen dieses Bild hier schon einmal gezeigt, dass die Anzahl der Demenzerkrankten in Deutschland zeigt, momentan ungefähr 1,2 Millionen und im Jahr 2030 verdoppelt sich die Zahl. Und wenn man das sieht, dann denkt man, das ist ja kaum zu bewältigen. Aber wir schaffen es ja. Das heißt, momentan klappt es ja irgendwie. Und wie wird das geschafft? Und das sind die Menschen, die als pflegende Angehörige tätig sind. Da gibt es hier eine Presseerklärung 2011 vom VDK Sozialverband, die eine Initiative gestartet hat, Pflege geht jeden an, Kampagne für pflegende Angehörige. Da wird darauf hingewiesen, rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland werden von Angehörigen gepflegt. Hinzu kommen rund 2,5 Millionen Hilfsbedürftige, die regelmäßige häusliche Betreuung und Unterstützung benötigen, aber keine Leistung aus der Pflegeversicherung erhalten. Der Gesamtumfang dieser Arbeit entspricht rund 3,2 Millionen Vollzeitarbeitsplätze. Das heißt, diese Arbeit wird momentan geleistet von den pflegenden Angehörigen. Und darum ist auch ganz wichtig zu sehen, dass die pflegenden Angehörigen, dass die Helfer auch stabil bleiben und nicht krank werden. Was kann da helfen? Es gab in den letzten Jahren einige Untersuchungen dazu, auch in Deutschland. Und es gibt zwei Bereiche, wo Hilfen wichtig sind. Und das eine sind hier mit P1, P2 und P3 benannt, den Bereich problemorientierte Strategien, also Lösungsmöglichkeiten. Wenn derjenige, der jemanden mit einer Demenz betreut, das Gefühl hat, hilflos zu sein, habe ich Ihnen dargestellt, dann kann er auch nicht an dieser Aufgabe mitwachsen, sondern wird eher so vielleicht verzweifeln. Und im Verlauf der Betreuung eines Demenzerkrankten entwickeln fast die Hälfte der Betreuenden auch eine Depression. Also was kann man tun? Lösungsstrategien vermitteln. Da ist hier Wissensvermittlung benannt worden, Verbesserung Persönlichkeit, Problemlösefähigkeit, aber insbesondere auch Erweiterung des Hilfenetzes. Also frühzeitig auch andere Menschen mit hineinnehmen, bürgerschaftliches Engagement, nachbarschaftliche Unterstützung, auch den Unterstützungsnotwendigkeit vielleicht auch mal im Freundeskreis ansprechen. Es stellt sich immer wieder heraus, dass gerade Familien, die sich abkapseln und sagen, das schaffen wir alleine, wir unter uns. Und wenn dann auch noch wir unter uns nur zwei Personen heißt, nämlich der Mensch mit Demenz und der pflegende Angehörige, dann ist das System extrem instabil und auch der pflegende Angehörige extrem gefährdet, selber an dieser Aufgabe Schaden zu nehmen. Wir reden manchmal so von Burnout. Das ist ein 24-Stunden-Tag, 365 Tage die Woche. Und das ist nicht ungefährlich. Im Jahr. Danke. Es gibt den zweiten Bereich aber auch, wo man feststellt, dass Unterstützung für die Angehörigen wichtig ist, nämlich emotionsorientierte Strategien. Und da geht es darum, was ich auch kurz aufgeführt habe, diese Bearbeitung des Beziehungswandels und des Verlustes. Sie haben gesehen, dass Kinder Schwierigkeiten damit haben, den Rollenwechsel gegenüber ihren Eltern praktisch auch zu verstehen oder zumindest gefühlsmäßig auch bewältigen zu können, aber auch Ehepartner untereinander. Und es entsteht auch das Bedürfnis, oder man muss auch sagen, dass man eine gewisse Anleitung zur Selbstfürsorge, gerade bei älteren Pflegenden, ganz klar da eine Unterstützung mit einbauen muss. In Freiburg, um es konkret zu werden, gab es einen jetzt positiv beurteiltes Konzept vom Bundesministerium für Gesundheit, von der Zukunftswerkstatt Demenz, das heißt FABEL, Familienbegleitung bei Demenz im ländlichen Raum. Da werden wir verschiedene Entwicklungen auch überlegen, was insbesondere die Caritas hier vom Landkreis, aber auch die Katholische Hochschule in Freiburg vorangetrieben haben, dass wir da vielleicht Hilfen anbieten können. Vom Zentrum für Geriatrie haben wir eine Studie zur Ergotherapie im häuslichen Bereich gerade laufen, wo also Menschen zu Hause ergotherapeutisch betreut werden können, um zu sehen, dass sie möglichst lange selbstständig auch bleiben. Wenn Sie da Interesse hätten, könnten Sie sich auch gerne bei uns am Zentrum melden. Und die wichtigsten Punkte, die ich gerne dann Ihnen mitgeben möchte, ist: Die Diagnose Demenz ist kein Tabu. Es muss nicht sein, dass es jeden Tag am Frühstückstisch ein Thema ist, aber es sollte einmal klargestellt sein, hier ist eine Erkrankung, was ja auch zu einer gewissen Entlastung und Entschuldigung führt, ja, wenn bestimmte Leistungen nicht so mehr gebracht werden können. Ja. Das Hilfenetz sollte weit gezogen werden. Als Einzelkämpfer kommt man da schnell an seine Grenzen. Und Problemlöseansätze und emotionale Unterstützung sind wichtig. Wir probieren gerade mit diesen Familienbegleiter, die Caritas Breisgau Hochschwarzwald, die Katholische Fachhochschule, da auch ein Konzept zu entwickeln, wie es denn tatsächlich pragmatisch auch hier im Landkreis umgesetzt wird. An der Stelle möchte ich mit dem Vortrag enden und wir haben nachher noch Gelegenheit nach einer kurzen Pause zu einer Diskussion. Applaus